herausfordernd ist es einfach, weil man es nicht gewöhnt ist. Ich glaube, wenn es gesellschaftlich anerkannter wäre und es einfach ganz normal wäre, dass die da reingehen, dann hätte man nicht so eine große Scheu.
Herzlich willkommen zu Puri All Inclusive, unserem Puri Cantoris Support Podcast Spezial zu inklusiver Chorarbeit. In dieser Folge geht es um ganz besondere Chorkinder. In Deutschland lebt von 800 Kindern etwa eins mit Down-Syndrom, 5 mit Autismus und 40 mit ADHS. Anne-Kathrin Abel hat in ihrer vielfältigen Praxis als Musikpädagogin und Logopädin regelmäßig Kontakt mit diesen Kindern und ist der Überzeugung, dass sie sehr gut in einen Chor und in eine Chorgemeinschaft passen können. Mit welchen Herangehensweisen das funktionieren kann, darüber möchte ich mit ihr sprechen.
Der Steckbrief.
Dein Name?
Anne-Kathrin Abel.
Chor oder Singschule?
Chor.
Euer Name?
Cantiamos.
Eure Altersspanne?
1. bis, ich glaube inzwischen 8. Klasse.
Deine Funktion?
Ich bin dort Chorleiterin.
Und welches Stück liebt dein Chor?
Ha, ich glaube, ich habe ein neues auf Instagram gefunden tatsächlich. Das heißt Buwei, Farewell, Goodbye. Und das singen die Kinder voll gern, weil ganz viele Tiere Tschüss sagen.
Wir möchten heute sprechen über die Chorarbeit mit Kindern mit Autismus, mit ADHS, auch mit Down-Syndrom. Wie ist denn deine berufliche Erfahrung mit diesen Kindern?
Ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung zur Logopädin gemacht und bin dann erstmal ganz naiv bei einer logopädischen Praxis eingestiegen und die haben mich sofort in ein Zentrum für Kinder mit Schwerpunkt geistiger Beeinträchtigung geschickt und habe da eben erstmal ganz ängstlich mit den Kindern begonnen und habe gemerkt, oh Mann, dass das irgendwie gefällt mir das hier und es ist ein ganz spannendes Aufgabenfeld und hatte ganz, ganz viele Kinder mit Down-Syndrom oder mit Autismus in meiner Therapie und habe danach dann Gesang studiert, weil mir die Musik fehlte und auch elementare Musikpädagogik und konnte jetzt so die Schwerpunkte miteinander verknüpfen und genau mit diesen Kindern arbeiten.
Hast du denn auch in deinem Chor schon Erfahrungen gemacht mit Kindern mit diesen Beeinträchtigungen?
Genau, ich habe während des Studiums einen Kinderchor woanders geleitet und dort hatte ich ein Mädchen mit Down-Syndrom und mit diesem Mädchen habe ich sogar dann eine Hausarbeit in der elementaren Musikpädagogik an der Uni geschrieben und das hat mich so inspiriert, dass auch meine Bachelorarbeit tatsächlich inklusive Kinderchorarbeit war.
Wir haben ja für unser Gespräch Autismus, ADHS und Down-Syndrom ausgewählt, weil es auch Beeinträchtigungen sind, die erstens relativ häufig sind und zweitens aber auch relativ gut in einen Chor integrierbar sind. Ja, wie zeigen die sich bei den Kindern? Welche Herausforderungen haben diese Kinder?
Ich glaube, wir müssen die drei Beeinträchtigungen auseinanderklamüsern, denn sie sind doch sehr unterschiedlich. Fangen wir mal an mit Kindern mit Down-Syndrom. Da fällt mir sofort ein, dass die Kinder einfach wahnsinnig empathisch sind und sehr kontaktfreudig, was total schön ist und es auch einfach macht, wenn die Kinder kommen. Wichtig ist zu sagen, dass sie sehr, sehr unterschiedlich sein können in jeglichem Bereich, also ob eben Down-Syndrom, Autismus oder ADHS. Es gibt, kennt man eine, kennt man keine, ist manchmal so, im Fachjargon sagt man das oft, weil es einfach sehr, 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 sehr unterschiedliche Störungsbilder gibt. Genau, also sie sind sehr freundlich oft. Oft fällt auf, dass sie eine hypotone Muskelspannung haben, also dass sie eher schlaff sitzen, schlaff stehen, oft die Zunge eben nach vorne fällt und die Mund-Gesichtspartie einfach sehr schlaff ist, genau. Manchmal gehen leider Begleiterscheinungen, kommen hinzu, sie sind oft kleiner als andere, haben manchmal Probleme mit dem Herz und mit der Verdauung. Was auch dazu kommt, ist natürlich, dass es eine kognitive Beeinträchtigung ist, die aber sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, also von Abiturientin bis zu oft nicht sprechend und wenig am Leben teilhaben, ist da alles dabei. Was toll ist bei Down-Syndrom-Kindern, ich habe fast immer bemerkt, dass sie wahnsinnig viel Freude an der Musik haben und sehr schön und laut singen. Dann machen wir weiter mit Kindern aus dem Autismus-Spektrum. Man spricht von Autismus-Spektrum-Störung, weil es einfach so viele Unterschiede gibt. Es gibt drei unterschiedliche Arten von Autismus. Es ist der atypische Autismus, der frühkindliche Autismus und das Asperger-Syndrom. Das Asperger-Syndrom ist, glaube ich, das gängigste, kennen die meisten. Oft eine hohe Intelligenz und so spezifisch ausgewählte Interessen, also schauen sich einmal eine Stadt von oben an und können den Stadtplan malen. Sowas hat man oft im Kopf, begegnet einem aber in der Kinderchorarbeit wahrscheinlich erst später, weil die Diagnose einfach erst später gestellt wird. Frühkindlichen Autismus hatte ich viel in der Logopädie, weil die Kinder sehr früh auffallen, weil sie nicht in die Sprache kommen und eben auch besondere Interessen haben. Sie haben oft Stereotypien, wedeln mit irgendwelchen Bändern, schauen sich die Autos nur die Räder an, wie sie sich drehen. Und ja, auch die Kinder kann man aber toll oft mit Musik rauslocken, weil es eben ein anderes Kommunikationsmedium ist. Ja, das würde ich jetzt mal so allumfassend über Autismus sagen. Und dann hatten wir noch ADHS, genau, das ist Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, dass ich die Buchstaben zusammenbringe. Die Kinder fallen oft auf, weil sie sehr lebendig wirken und ja, oft so der Klassenclown, der nicht so gut sitzen kann, der nicht weiß, wohin mit seiner Energie. Die Kinder sind oft sehr leicht ablenkbar und ja, können sich schwer konzentrieren. Und häufig fällt auf, dass es eben, wenn es Aufgaben sind, die von außen kommen, dass die dann eben nicht so lang verfolgt werden können wie die eigenen Interessen. Herausfordernd sind wahrscheinlich alle drei Störungsbilder. Ich glaube, keins fällt da hinten ab. Aber ich glaube, mit allen dreien kann man im Kinderchor gut arbeiten und mit ihnen auch begeistert singen. Man muss sich nur bewusst machen, welche Ziele man setzt und sicher sein, dass man das auch machen möchte und eigentlich sich erstmal die Kinder anschauen, was sie denn so mitbringen, denn jeder ist ganz anders.
Das heißt, alle haben unterschiedliche Herausforderungen, seien sie kognitiv, Aufmerksamkeit, vielleicht auch das Lesen und das Merken von Liedern, aber viele haben dadurch eigentlich auch eine große Freude an der Musik, am Singen. Und können eigentlich auch eine große Bereicherung für die Chorgemeinschaft sein.
Total. Also das war eine schöne Zusammenfassung davon, würde ich sagen. Ja, ich glaube, so ein Kind, das bringt einfach nochmal einen anderen Charakter in so einen Chor mit rein. Und ich glaube, es ist für alle bereichernd.
Du hast auch gerade schon gesagt, man muss sich bewusst sein, dass man das auch machen möchte. Und dass es auch für einen selbst als Chorleitung vielleicht auch eine Herausforderung sein kann. Inwiefern können denn diese Kinder die Chorleitung oder die Chorproben auch herausfordern?
Herausfordernd ist es einfach, weil man es nicht gewöhnt ist. Ich glaube, wenn es gesellschaftlich anerkannter wäre und es einfach ganz normal wäre, dass die da reingehen, dann hätte man nicht so eine große Scheu. Und das ist, glaube ich, erstmal die große Herausforderung, dass man sagt, Mensch, ich probiere das einfach mal aus und verliere da meine Scheu. Natürlich, so ein Anderssein bringt immer irgendwie was mit sich, was einen erstmal verunsichert.
Hast du denn Beispiele, was da so passieren könnte im Chorkontext, was, sofern man das stereotypisch eben sagen kann?
Ich berichte jetzt einfach mal von, was mir schon passiert ist. Also natürlich gibt es so diesen klassischen Fall, ein Kind kann nicht sitzen und fällt ständig vom Stuhl. Und das ist jetzt oft mit dem Thema eben ADHS in Verbindung, wird es oft gebracht. Das ist natürlich dann am Anfang witzig. Und auch nicht schlimm, aber irgendwann, wenn es immer und immer wieder passiert, dann fängt der ganze Chor irgendwann an, vom Stuhl zu fallen. Und dann ist es natürlich als Chorleiterin irgendwann doch so, was spielen wir heute? Aber auch da muss man einfach so ein bisschen mit Witz rangehen und entweder zu seinem Spiel machen, Mensch, alle 5 Minuten fallen wir jetzt alle vom Stuhl. Oder eine klare Regel, gucken, dass der Stuhl für das Kind gut passt, dass er vielleicht auf einem Petsyball sitzt oder eine andere Möglichkeit hat, dass das nicht immer passieren muss. Natürlich gibt es auch schwierigere Fälle. Manchmal wollen die Kinder bewusst Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das sind sie so ein bisschen auch gewöhnt. Ich hatte mein Kind, das gerne dann die Hose runtergezogen hat. Das Wichtigste ist, dass man bei sich selber bleibt und sagt, das ist für mich okay, das kann man hier machen und das kann man hier nicht machen. Und da ist es ganz egal, ob das ein Kind mit Beeinträchtigung ist oder nicht. Je authentischer ich mit der Situation umgehe, desto leichter können die Kinder das auch, alle Kinder, egal welches Kind da ist, nachvollziehen, wie man hier zu sein hat. Und ja, wichtig ist, dass man so ein Verhalten nicht drüber hinwegschaut, sondern eben, ich würde es nicht bestrafen nennen, aber schon klare Regeln einführen, weil sonst fühlen sich auch oft Kinder ohne Beeinträchtigung auf einmal ungerecht behandelt. Warum darf der das und ich darf das nicht?
es gibt ja auch das, ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist oder auch ein Stereotyp, dass autistische Kinder eigentlich so sehr reizempfindlich sind oder schnell reizüberflutet sind, schnell auch überfordert sind, vielleicht von Menschenansammlungen. Da würde man ja vielleicht am Anfang erstmal denken, da ist jetzt ein Chor nicht unbedingt der richtige Ort für so ein Kind. Was würdest du dazu sagen?
Das kommt wieder ganz individuell aufs Kind an. Ich würde im Vorfeld mit den Eltern darüber sprechen, genau wie das Kind mit solchen Situationen umgeht und was dem Kind dabei hilft. Ganz viele Kinder, wenn sie schon ein bisschen älter sind und eben Autismus haben, wissen genau, was ihnen gut tut in so Menschenansammlungen, denn die gibt's, wenn man auf den Stadtmarkt geht, wenn man in die Kirche geht, die gibt's ja überall, nicht nur im Chor. Und manche Kinder haben dann oft einfach was in der Hand, was ihnen da Sicherheit gibt. Sei es ein Quetschball oder ein Kuscheltier oder viele bringen so Schleichtiere mit oder Sachen, die sich drehen, einfach um sich selber zu regulieren. Und da eben wissen, das ist für das Kind erlaubt, das darf der auch statt Noten halten, weil das braucht er einfach, um selber bei sich zu bleiben und sich zu erinnern, Mensch, ich schaffe das auch. Aber gut ist natürlich, je reizarmer der Raum, desto besser. Dass sie sich einfach konzentrieren können und nicht vom blinkenden Vorhang, von der Sonne, die reinscheint, ständig gestört werden, weil sie wollen oft ja auch mitmachen und sind aber halt dann abgelenkt durch andere Störfaktoren.
Du hast jetzt schon angesprochen, die Eltern fragen, was das Kind braucht. Wie wichtig würdest du bei solchen Kindern auch den Kontakt zu den Eltern sehen?
Wahnsinnig wichtig. Das ist, glaube ich, das, was man immer denkt, wenn man so ein Kind aufnimmt. Ich muss das alles alleine schaffen. Und das muss man nicht. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich Hilfe holt. Also der erste Schritt war so bei mir auch, als ich angefangen habe zu arbeiten und die ersten Kinder da kamen und ich stand dann im Raum und habe mir gedacht, um Himmels Willen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich hoffe einfach, er bleibt drin und keiner merkt, dass ich es nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Das war so mein Anfang und dann habe ich mich irgendwann einem Kollegen geöffnet und gesagt, du, ich weiß gar nicht, was ich mit dem anfangen soll. Und dann hat er gesagt, du, die ersten 10 Stunden habe ich die eigentlich nur angeschaut und beobachtet, was die so brauchen. Und ich glaube, man darf sich da Zeit geben, erstmal die Kinder kennenzulernen und zu sagen, was brauchen die denn? Was wollen die hier? Was ist unser gemeinsames Ziel? Und dann eben von außen sich Hilfe holen. Wie kann denn das Kind lernen oder wie kann das Kind bei uns mitmachen? Was braucht es dafür? Wo soll es sitzen? Soll die Mama vielleicht die ersten Stunden einfach dabei sein? Oder oft haben die Schulbegleitungen, soll die einfach mal in der Früh 2 Stunden weniger und dafür am Nachmittag noch im Kinderchor irgendwie dabei sein und sagen, Mensch, das braucht er. Wie muss das Material beschaffen sein? Braucht er wirklich Noten oder braucht er ein Bild zum Singen? Dass man sich da öffnet und nicht scheut nachzufragen, auch mal in der Schule anzurufen, wie macht ihr denn das? Weil warum sollten wir das Rad neu erfinden, wenn schon jemand weiß, wie es irgendwie halbwegs funktioniert?
Ja, also diese Kinder haben ja häufig dann auch eine große Freude beim Singen und müssen im Chor auch Dinge tun, die sie ja auch dann in der Schule zum Beispiel können müssen oder solche Sachen. Wie kann denn die Chorarbeit diesen Kindern auch generell in ihrer Entwicklung oder in ihrer Persönlichkeit auch fördern und unterstützen?
Also das Wichtigste ist, die Kinder dürfen teilhaben an sowas. Sie dürfen mal Teil sein von so einer Gruppe, weil es ist ja echt ganz oft so, dass sie in andere Schulen gehen und gar nicht so mitkriegen, was also im Dorfleben oder im Stadtleben gar nicht so dabei sein dürfen oder können. Und sie dürfen sich erstmal als Teil der Gruppe erleben und lernen, würde ich sagen, dass man in einer Gruppe agiert, sich selbst wahrzunehmen innerhalb dieser Gruppe. Ich bin sicher, es steigert wahnsinnig das Selbstwertgefühl, wenn sie da dabei sind und auch merken, Mensch, ich habe mal sowas geschafft, ich war auch mal auf einer Bühne gestanden und nicht immer nur der da unten saß und zugeguckt hat. Die wachsen oft über sich hinaus und man gibt ihnen wahnsinnig viel mit. Und ich merke auch, dass, gerade weil ich eben an der Sprache viel interessiert bin, dass sie über die Musik und über Singen viel leichter an ganze Sätze oder ans Sprechen kommen. Und ja, ich muss gerade irgendwie an ein Mädchen mit Autismus denken, die ich mal hatte, die nicht sprechend war und sich gar nicht äußern konnte. Und durch Melodien habe ich ihr beigebracht, wenn sie die Melodie singt, ich möchte essen zum Beispiel, dass sie dann eben was zu essen bekommt. Und so haben wir dann 3, 4, 5 verschiedene Melodien gehabt, die sie abgespult hat, wenn sie was gebraucht hat. Also ich glaube, Musik ist da oft das Tor zu Sprache, zu Interaktion, zum Dabeisein.
Wie ist denn die Kommunikation auch mit den anderen Chormitgliedern? Also du hast vorhin gesagt, man soll das auch offen angehen, auch wenn in der Probensituation zum Beispiel was passiert, was Besonderes. Wie würdest du sagen, sollte man die anderen Kinder oder Jugendlichen auch informieren über die Besonderheit dieses Kindes oder wie sie vielleicht auch mit dem Kind umgehen sollten?
Ich glaube, da gibt es so mehrere richtige Wege. Im Vorfeld würde ich, glaube ich, mit den Eltern Kontakt aufnehmen, des betreffenden Kindes und sagen, wie wünscht ihr euch das denn? Sollen wir darüber sprechen? Sollen wir es einfach benennen? Mensch, das ist Martin. Martin ist ein normales Kind. Das Einzige, was er noch mitbringt, ist sein Autismus und der äußert sich oft so. Und Martin kann das dann erzählen oder wenn er es nicht sprechen könnte, könnte er es anhand eines Kommunikationsbuches sagen. Das heißt, er könnte Bilder haben von Situationen, wie sich das äußert. Manchmal ist er sehr wütend. Manchmal kann er es nicht aushalten, wenn ein grünes Licht kommt und so weiter. Würde ich aber immer im Vorfeld mit den Eltern abklären, ob sie denn das mögen oder ob man einfach drüber hinweggeht und sagt, das ist Martin und der ist auch da. Was manchmal aber der Gruppe auch gut tut, ist, bevor so ein Kind kommt, einfach mal drüber sprechen, Mensch, jetzt kommt dann der Martin zu uns, kennt den schon jemand? Und dann kommt oft, ja, den habe ich schon mal an der Bushaltestelle gesehen, der läuft immer im Kreis. Oder ich weiß es nicht. Und dann könnte man das aufgreifen, komm, wir laufen auch mal alles im Kreis, was ist denn daran toll? Also vielleicht macht das ja auch mehreren Spaß und warum macht denn der das wohl? Und dann könnte man so langsam drauf kommen, dass er es nicht nur macht, weil es ihm Spaß macht, sondern weil ihm fällt es dann leichter an der Bushaltestelle zu stehen, weil er eben auch noch Autismus hat. Sodass man das mit den Kindern einfach mal aufzeigt, was ist denn mit diesem Kind anders? Wichtig ist aber halt nie zu stigmatisieren und zu sagen, ach Mensch, das ist der, so mit dem Fingerzeig und den behandelt man jetzt ganz besonders. Sondern der ist Teil der Gruppe und auch er muss sich Regeln beugen und zum Beispiel im Chor nicht im Kreis laufen.
Außer alle laufen im Kreis.
Genau, außer alle laufen im Kreis.
Aber sollte man trotzdem die direkten Chornachbarn irgendwie um konkrete Unterstützung bitten? Ist es bei eben diesen Kindern hilfreich, wenn die Nachbarn auch noch Unterstützung geben können?
Ich würde sagen, es kommt wieder auf das Störungsbild an. Kinder mit Down-Syndrom haben total gerne jemanden neben sich sitzen. Gefahr da, sie wollen oft die Kleinen sein und dann als Baby behandelt werden. Da muss man gut aufpassen, dass man vielleicht echt eher jüngere Kinder vielleicht sogar nebenhin sitzt oder jemanden Älteren, der sich nicht jetzt darauf einlässt. Aber ich glaube, so ein Vorbild einfach neben sich zu haben, das auch sitzen bleibt oder mal laut singt und so, das ist auf keinen Fall verkehrt. Bei Kindern mit Autismus würde ich eher wahrscheinlich sogar die gleiche Struktur anwenden, dass es ganz klar ist, wer an welchem Platz sitzt, dass es sich nicht von Woche zu Woche ändert, dass sich nicht der Raum ständig ändert, sondern dass man einfach den Kindern ganz viel Struktur gibt. Das würde ich eigentlich bei allen drei Störungsbildern sagen. Struktur geben ist ganz, ganz wichtig, dass die Kinder wissen, was sie erwartet.
Thema leichte Sprache, eine Form von Sprache, mit der man Menschen erreichen kann, die komplexere Sprache nicht verstehen können. Was würdest du sagen? Ist es wichtig, dass man sich als Chorleitung damit auseinandersetzt, dass man vielleicht auch so die Grundsätze der leichten Sprache lernt? Oder kommt es vielleicht von selber und man weiß schon, wie man kommuniziert? Was würdest du da sagen?
Ich würde schon sagen, dass man selber auf seine Wortwahl achten soll und eine Art der leichten Sprache verwendet. Wenig komplexe Aufgabenstellungen stellt, eher klare, ganz klar definierte. Ich fand es ganz gut, wie du es gesagt hast, dass man leichte Sprache lernen muss. Oft denkt man, ach ja, jetzt verwende ich leichte Sprache und das ist es nicht. Also ich glaube, es ist wirklich für viele wie eine Fremdsprache, weil Wörter wegfallen, wo man erstmal denkt, das versteht doch jeder und so ist es eben nicht. Ich würde eher sagen, man kann sich besser vorbereiten vielleicht, ein Verständnis auf andere Art sichern. Also zum Beispiel, dass ich nütze es gerne, dass ich Bildsymbole ausdrucke und die Stunde schon mal strukturiere, da ist irgendwie ein Kind drauf, das winkt für, wir sagen, ich singe jetzt unser Hallo-Lied oder dann es kommt ein neues Lied, da macht man vielleicht Noten oder für ein Bewegungsspiel ein Kind, das turnt, dass so ganz klar ist, was erwartet das Kind, so kann es visuell auch noch überprüfen. Und wenn man dann noch den Händen und der Gestik und Mimik, die man eigentlich hat, freien Lauf lässt und echt mit viel Händen und Füßen und dem Gesicht den Kindern verständlich macht, um was es jetzt geht oder durch eben ganz viel vormachen, dann ist man da, glaube ich, auf einem guten Weg und erreicht die Kinder auf allen Ebenen.
Aber vielleicht kann man trotzdem mal leichte Sprache sich durchlesen und einfach mal schauen, was das bedeutet und es ist vielleicht ganz, ganz hilfreich, um einfach die eigene Wortwahl oder die eigene Sprachstruktur mal zu reflektieren, auch wenn es am Ende dann nicht, man nicht diese Fremdsprache sozusagen sprechen muss, oder?
Ja, unbedingt. Also unbedingt sich aneignen und einfach mal reinschauen, was das denn für einen heißt.
Wie würde denn bei dir jetzt so eine Kinderchorstunde aussehen, wenn du ein Kind mit Down-Syndrom oder mit Autismus oder mit ADHS in deinem Chor hast?
Ja, meine Stunden sind also wenn ich weiß, dass eben ein Kind mit besonderem Förderbedarf dabei ist, dann würde ich meine Stunde so ein bisschen genauer planen erstmal. Also ich habe gerne eben, wie ich es vorher schon mal gesagt habe, Fotos von den einzelnen Situationen. Wichtig ist, dass ich Ruhephasen mit Bewegungsphasen und Singphasen immer abwechseln, sodass es nicht nur von einem gibt, wo der eine jetzt überhaupt nicht profitiert, sondern dass es eben alle Möglichkeiten gibt. Ja, die Kinder kommen bei mir so in den Raum, jeder sucht seinen Platz und dann checken wir erstmal ab, so wie geht es einem heute. Alle machen die Augen zu und man darf eben mit der Hand anzeigen, heute bin ich super drauf, habe voll Bock auf Singen oder heute habe ich überhaupt keinen Bock und heute stört mich eigentlich alles. Und dann hat man mal so ein Bild, so wie ist der Chor heute drauf. Und dann schauen wir uns den Plan an, was wird denn heute alles anstehen. So ist ein Kind, das sich eben schwer tut, da irgendwie auf Unvorhersehbares einzulassen, abgeholt und weiß, okay, ein neues Lied, dann wiederholen wir was, dann springen wir im Raum rum, dann verwandeln wir uns in Tiere oder so weiter. Weiß einfach, was auf ihn zukommt und kann sich viel besser einlassen.
Also Thema Struktur geben.
Genau, erstmal die Struktur. Dann folgt eben ein Begrüßungslied, das auch alle kennen, gerne schon mit Bewegungen. Dann gerne eine Wiederholung von einem Lied, das wir irgendwie mit vielen Gesten schon gelernt haben. Und dann kann man eben an neue Lieder sich ranwagen. Da ist dann gefragt eben, wie lerne ich diesen Kindern die Texte, wenn sie noch nicht lesen können. Ich nütze es immer gern, dass wir am Anfang Pantomime machen und man rät überhaupt mal, was kommt denn in dem Lied vor. Beispielsweise ein Tierlied, wo der Affe vorkommt und dann macht ein Kind den Affen und dann spricht man, okay, das ist der Affe und dann bindet man schon in den Liedtext ein. Also irgendwie, keine Ahnung, der Affe schwingt am Baum und wenn das der Liedtext wäre, dann würden die Kinder alle schon mal diesen Satz lernen und sagen und dann vielleicht sogar im Rhythmus schon sprechen, sodass sie ganz schnell in das Lied reinfinden und dann geht es daran, noch die Melodie zu lernen und schon hat man eigentlich so ein Lied irgendwie gelernt. Genau. Dann folgt wahrscheinlich irgendwie eine Bewegungsphase, wo wir uns vielleicht sogar im Muster des Liedes bewegen, irgendwie, dass wir rumspringen wie Affen und dann vielleicht aber im Rhythmus nochmal des Liedes und ich spiele es nur am Klavier, so haben sie die Melodie nochmal im Kopf. Genau. Dann darf es gern auch ganz viel Kennenlernen und Mitmach- und Interaktionsspiele geben. Da ist alles erlaubt, was den Kindern Spaß macht, von Obstsalat über irgendwie Taler, Taler, du musst wandern oder Flüsterpost finden meine super spannend, was ich oft echt nütze, um neue Texte einzuführen, weil es ja dann so witzig ist, wenn am Schluss was ganz anderes rauskommt. Genau. Da muss man immer gucken, wollen die Kinder da mitmachen, weil manche genieren sich dann, weil sie eh sich schwer tun mit der Sprache, das dann auch noch weiter zu sagen, wo es dann noch mehr Quatsch wird. Aber ich motiviere dann immer und sage, Mensch, wenn es noch mehr Quatsch wird, wird es am Schluss noch lustiger. Genau, ja, oft malen wir auch gerne irgendwie dann nochmal den Text auf, also dass wir weg vom Textbild kommen in ein visuelles Bild, so wenn der Affe sich immer auf den Baum schwingt, dass wir einen Baum noch malen und genau, dass einfach klar ist, wie wird der Text denn gehen. Ja, dann singen wir gerne noch ein paar alte Lieder und zum Schluss unbedingt immer ritualisiert, dass es noch ein Abschlusslied gibt, genau, wo sich dann alle nochmal verabschieden. Ja.
Würdest du jetzt auch so ein Kind, also ein Kind mit ADHS, Autismus oder Down-Syndrom, auch was vormachen lassen oder kommt es total auf das Kind drauf an, ob das spontan sein möchte oder auch vor den anderen eben herausgehoben werden möchte?
Ja, wie du sagst, es kommt wahnsinnig auf die Kinder an. Ich würde, wenn sie das wollen und sich das zutrauen, unbedingt ihnen die Möglichkeit geben, da auch mal alleine vor einer Gruppe zu stehen. Man kann es ja anbahnen, indem man zum Beispiel beim Einsingen mache ich das oft, das habe ich jetzt gerade auch voll vergessen, dass wir das irgendwie auch noch tun. Beim Einsingen mache ich das oft, dass ich jetzt singen alle la 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 und wir singen die Tonübung und dann kommt am Schluss der Ton la und da ist ganz egal, welchen Ton man singt, ob man einen tiefen oder einen hohen singt und da können die schon alleine mal ausprobieren und du, diesmal singst du den Ton am Schluss alleine und diesmal du und dann machen wir das 2 Wochen und in der 3. Woche rufe ich dann zufällig mal das Kind auf, das ich eh schon immer ein bisschen beobachte und mal gucken, ob er sich das oder sie sich das dann alleine traut. Also so einfach mal so ein bisschen ausprobieren. Und oft gebe ich den Kindern frei, ob sie da alleine was machen wollen oder nicht und ich hatte dieses Jahr bei meinem Kinder-Musical-Projekt habe ich tatsächlich so die Hauptrolle vergeben. Ich habe gesagt, und wer singt das Lied jetzt alleine? Und es hat sich ein Mädchen gemeldet, das ich gar nicht auf dem Schirm hatte, wo ich niemals gedacht, die kam immer jede Woche, hat kein Wort mit mir gesprochen. Ich habe niemals gedacht, dass sie sich jetzt jemals traut. Und sie sagt, und sie singt das jetzt alleine, ist jetzt so zauberhaft schön gesungen, dass ich ihr die Hauptrolle gegeben habe. Also einfach mal ausprobieren. Ich habe auch das Gefühl, dass so ein Auftritt, so ein Musical, viel mehr berührt, wenn man Leuten die Chance gibt und wenn man nicht immer die hinstellt, wo man weiß, die ziehen das durch und die machen das schon immer, sondern einfach, wenn man Kindern die Chance gibt, ist es wahnsinnig berührend zu sehen, Mensch, der hat das jetzt irgendwie geschafft. Nicht nur für einen selber und die Eltern, sondern das wirkt auch auf Zuhörer.
Es ist ja jedes Kind und auch jede Beeinträchtigung sehr unterschiedlich. Jedes Kind kann unterschiedlich von der Chorarbeit profitieren, aber jedes Kind agiert auch anders oder kann da andere Dinge umsetzen. Wie würdest du sagen, dass man als Chorleitung auch mit den Zielen, die man den Kindern und dem ganzen Chor steckt, umgeht?
Ich glaube, das Wichtigste ist, sich gut immer vorzubereiten und die Ziele individuell zu stecken. Also jedes Kind ist anders, jedes Kind braucht andere Ziele. Das heißt nicht, dass ich meine Ziele mit einem zu inkludierenden Kind total nach unten schraube und sage, Mensch, da habe ich eigentlich kein Ziel, weil ich will es ja fördern und will auch, dass es Spaß hat und Teil der Gruppe ist. Ich würde nur meine Ziele anders stecken. Beispielsweise würde ich sagen, beim Kind mit Autismus bin ich im Konzertgeschehen froh, wenn es mit auf die Bühne geht. Beim Kind mit Down-Syndrom würde ich sagen, Hauptsache es singt laut mit. Und aber die Kinder ohne Beeinträchtigung, die sollen natürlich klatschen, vielleicht eine Body-Percussion machen, dastehen und singen und am besten noch ins Publikum schauen. So kriegt jeder sein individuelles Ziel, dem ich mir aber immer wieder bewusst sein muss, weil sonst kann ich es den Kindern gegenüber auch nicht verbalisieren, warum lobe ich ihn jetzt, weil er auf die Bühne ist. Sondern es muss ganz klar in mir sein, aha, das Kind kann heute das schaffen, das Kind kann heute das schaffen. Und ja, Kinder aber erstmal anschauen und schauen, welche Ziele denn gut sind und nicht überfordern, nicht unterfordern, ist da, glaube ich, das Schwierigste.
Also auch da braucht man einfach mal eine Zeit, um das Kind gut kennenzulernen und auch immer wieder mit sich abzuchecken, ja, ob das, was man von dem Kind jetzt fordert, um es zu fördern, ob das auch realistisch ist oder ob es überfordert oder positiv eben bestärkt.
Ja, also mit sich abzuchecken fand ich eigentlich das Beste. Ich glaube, nach so einer Chorstunde und sollte man sich immer wieder reflektieren, wie habe ich das Ganze erlebt? Was habe ich dem Kind heute gegeben und was konnte das Kind gut mitmachen und warum konnte es nicht gut mitmachen? Und da tut es manchmal auch gut, wenn man jemanden supervidieren lässt und sagt, ach Mensch, ich habe das jetzt eigentlich ganz anders erlebt wie du. Der hat nicht mitgemacht, weil es war ganz klar, irgendwie war die Mücke am Boden interessanter, die ich gar nicht gesehen habe. Und es lag nicht an mir. Also, dass man sich immer wieder selber reflektiert und sich überlegt, wie man es in der nächsten Woche haben möchte.
Also auch das Thema nochmal sich Unterstützung holen, gerne mal Kollegen oder vielleicht auch eben Schulbegleitungen einfach mal in die Chorprobe mit reinnehmen und mal einen Blick drauf werfen lassen, ja, vielleicht. Oder eben auch immer mal wieder in den Austausch gehen, oder?
Ja, das ist super, super wichtig. Und dieser Blick drauf werfen, das ist, finde ich, was ganz Tolles. Und viele haben Angst davor, weil sie denken, oh, der schaut, wie ich das mache. Aber man kann ja vorher abstecken, du, mir geht es heute nicht um mich, mir geht es darum, dass ich das Kind inkludieren möchte. Schau, beobachte es doch einfach mal und schreib dir auf, was er so macht und was, wo hat er Spaß dran und was macht ihm keinen Spaß. Und danach reden wir auch nur über das. Und wir reden nicht, ob ich den Ton richtig gesungen habe, sondern wir reden über das, was wir vorher ausgemacht haben. Und dann hat es auch weniger diesen Charakter von, du machst es so, dieser Fingerzeig. Und es nimmt einem so ein bisschen die Angst davor, dass jemand mal dabei ist und mal zuschaut. Echt, Gruppenraum öffnen und jemanden einladen, es tut oft gut.
Was würdest du denn Chorleitenden raten, die überlegen eben, ob sie das leisten können, ob sie das schaffen können, ob sie das machen möchten, die da einfach noch so ein bisschen Bedenken haben, ein Kind mit ADHS, Autismus oder Down-Syndrom oder vielleicht noch einer ganz anderen Beeinträchtigung in den Chor aufzunehmen? Was würdest du diesen Chorleitenden raten?
Traut euch, probiert es einfach mal aus und wie wir es schon hatten, schaut euch die Kinder in Ruhe an, erwartet nicht, dass es ab der ersten Woche klappt. Lernt die Kinder erstmal kennen. Die Kinder sind alle so, 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 so unterschiedlich. Es gibt mit Sicherheit besser und schlechter zu inkludierende Kinder. Und vielleicht passt das eine Kind super gut in die Gruppe und das andere ist aber eher der Störenfried. Auch das darf passieren. Man darf auch sagen, Mensch, wir haben das jetzt 20 Stunden versucht und irgendwie sind wir alle hier am Ende. Im Endeffekt singen wir gar nicht mehr, sondern beschäftigen uns mit Sachen, mit denen wollten wir uns eigentlich nicht beschäftigen. Auch das gehört dazu. Und das ist kein Scheitern und kein Ablehnen, sondern das ist einfach mal gesagt, hier ist irgendwie meine oder unsere Grenze. Der Chor hat vorher so funktioniert und das geht gerade irgendwie in eine andere Richtung. Vielleicht schauen Sie sich nochmal um. Vielleicht ist der Fußball besser als das Singen im Moment. Das darf auch sein. Aber zunächst einfach mal ausprobieren. Ausprobieren, einladen, sich Hilfe holen. auch mal drüber lachen, wenn was schief geht. Und ja, die Ziele einfach individuell stecken, ist, glaube ich, wichtig.
Und was würdest du Eltern raten, die überlegen, ihr Kind in einen Chor zu geben?
Ich würde auch sagen, traut euch. Probiert es einfach mal aus. Es kommt einfach auch wahnsinnig auf die Chorleitung an. Will sie das machen und kann sie das schaffen? Nehmt vorher Kontakt auf, trefft euch mal, schaut euch die Räumlichkeiten an. Schaut mal, wer denn da mitgeht. Vielleicht ist da eh schon ein Kind dabei, das ihr auch kennt, wo man dann sein eigenes Kind leichter und lieber mitschickt. Ja, ausprobieren. Ich glaube, gerade eben Kinder mit Down-Syndrom, die singen so gerne und das passiert nur im Schulleben. Warum denn nicht auch als Hobby im Alltag?
Und gerade wenn sie dann mal auch Freunde in ihrem eigenen Ort finden können und nicht nur in ihrer Spezialschule.
Ja, total wichtig. Einfach, dass sie ja die Chance haben, nachmittags auch jemanden zu treffen, der nicht 40 Kilometer weg wohnt, weil es ja oft so ist, dass die Förderschulen wahnsinniges Einzugsgebiet haben. Natürlich ein super Mehrwert, wenn man da jemanden wöchentlich schon trifft. Vielleicht ist der Schritt dann ins andere Kinderzimmer irgendwie näher.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, liebe Anne-Kathrin, und vielen Dank für deine Expertise und vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, schön war's, danke.
Und weitere Materialien zum Thema findet ihr wie immer auf unserer Website unter www.puri-cantoris.de/supportpodcast. Zum Beispiel weitere Informationen über die drei Beeinträchtigungen, Alltagshilfen für die Kinder oder Regeln für die leichte Sprache. Wer jetzt noch offene Fragen oder eigene Erfahrungen mit dem Thema hat, kann am Montag, den 18. November um 12.15 Uhr in unsere Online-Austauschrunde zu inklusiver Chorarbeit kommen. Daran werden auch unsere Podcast-Gäste noch einmal teilnehmen und ich werde noch weitere inklusive Chorprojekte vorstellen. Und vielleicht interessieren euch ja auch unsere beiden anderen Folgen zum Thema Chorarbeit mit Blinden und Sehbehinderten und Gebärden in der Chorarbeit. Bis zum nächsten Mal!